Jetzt will Jesus das Gleichnis vom Sämann deuten. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Königreich hört, es spricht jetzt nicht sonderlich vom Sämann, das heißt, er setzt voraus, es geht einfach darum, dass das Wort Gottes gesät wird, egal wer der Sämann ist. So oft jemand das Wort vom Königreich hört und nicht versteht. Dieses Wort verstehen müssen wir nicht unbedingt genauso auffassen, wie wir normalerweise verstehen. Denn offenbar denkt Jesus hier an das innere Ohr. Ja? Er nimmt es nicht auf. Dies ist nicht eine Frage der Fähigkeit, sondern eine Frage der Bereitschaft. Die Frage ist, ob der Wille, gleichsam der an der Tür des Ohrs steht, ob er reinlässt. Es ist nicht eine Frage, ob man wirklich akustisch oder auch sinngemäß wirklich verstanden hat, sondern es ist eine Frage, ob man bereit war, das Wort Gottes in sich aufzunehmen und dort zu bedenken. So schwer ist es auch nicht, Jesus zu verstehen, ja? Aber der nicht bereit ist, der kapiert ja nicht die einfachsten Dinge, nicht wahr? Ich habe ja das Beispiel von dem Theologen in Baden-Baden erzählt. Gelehrter Mann, aber wenn nicht die Bereitschaft da ist, sich zu demütigen vor Jesus, dann versteht man die einfachsten Dinge nicht. Und umgekehrt, und das möchte ich uns nahelegen, der einfachste Christ mit minimal Bildung und Ausbildung kann viel mehr verstehen als ein gebildeter Theologe. Nehmen Sie das zu Herzen und lernen Sie. Jeder von uns kann diese Schrift gut kennenlernen. Und wir können verstehen. Gott hat sein Wort nicht an Theologen gegeben, sondern an Fischerleute, an Hirten, an jeden, der sein inneres Ohr öffnet. Und dann gibt Gott das Verstehen. Er versteht es nicht, weil Gott sein inneres Ohr nicht auftun darf. Er hat es verriegelt. Und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, das in sein Herz gesät ist. Nun, Jesus hatte von Vögeln gesprochen. Ja? Diese Vögel werden also offenbar mit den Dienstboten des Bösen verglichen, die gesammelt der Böse genannt werden. Oder im Zeichen des Bösen ihren Dienst tun. Der Böse kommt, beziehungsweise solche, die er sendet. Jesus hatte ja in Vers 4 eine Mehrzahl gebraucht, als er vom Vogel sprach, die Vögel. Der Böse kommt und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist sehr traurig. Das müssen wir uns einmal etwas vergegenwärtigen. Kommt und raubt. Es bleibt nicht da. Es geht wieder weg. Man hört es in der Evangelisation oder besucht einen Gottesdienst oder hört es im Gespräch. Und wenn nicht die Bereitschaft da ist, verliert man das. Es ist nicht nur so, dass man nicht gewinnt und aber es bleibt da. In gewissen Situationen, wir müssen auch einen Unterschied machen, es gibt solche, die nicht ganz ablehnend sind, bei denen kann der Same bleiben und mit der Zeit aufgehen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber da ist der Boden wahrscheinlich ein wenig tiefer als hier am Wegesrand. Kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut. Felsiger Boden ist nicht der, der nur bloßer Stein ist, sondern felsiger Boden ist der, wo oben eine kleine Schicht Erde ist, aber dann stößt man bald auf Gestein, sei das ebener Boden oder am Hang irgendwo. Kaum hat man Erde unter die Füße und dann schon, wenn man etwas tiefer gräbt, ist schon bald Gestein, sodass keine Gelegenheit ist für Wurzel sich zu für die Wurzeln sich in die Tiefe zu begeben. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und bald mit Freude aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, weil der Boden zu flach ist, nicht tief genug, sondern ist wetterwendisch, das heißt ein Kind des Augenblicks. Interessanter Ausdruck, Kind des Augenblicks. Es ist wichtig, dass wir ein Gedächtnis haben. Es würde sich einmal lohnen, dieses als Aufgabe zu nehmen. Vielleicht in der Bibelschule. Was sagt die Bibel über das Gedächtnis im Alten Testament? Da werden die Kinder Israel durch den Jordan, ja? Und was sollen sie tun? Sie sollen Steine holen und dort als Zeugnis. Sie kommen zu 2. Samuels, Eben Ezer, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Das sollen wir nicht vergessen. Das soll man im Kopf behalten. Warum? Weil man davon lebt. Matthäus 24. Es kommt die Zeit, da kommen Schwierigkeiten. Dann sollt ihr denken, pass auf, ich hab's euch gesagt, seid da nicht überrascht. Was heißt das? Gott muss nicht die ganze Zeit sprechen, damit wir davon leben. Er kann einmal sprechen, das müssen wir zu Herzen nehmen, leben wir. Wir müssen es behalten. Und wenn wir Gottes geschriebenes Wort haben, dann haben wir natürlich die Gelegenheit, unser Gedächtnis aufzufrischen. Aber wir können ja nicht überall die Bibel bei uns haben und ständig reinschauen. Wir müssen auch mal was anderes machen. Ja? Wir müssen aus dem Gedächtnis leben. Und so lebt man überhaupt. Wenn man in Urlaub fährt, mit der Familie, mit den Kindern, oder irgendetwas Schönes macht mit den Kindern, oder wir feiern Geburtstag, man muss auch lernen, wie zu feiern. Wie schöne Zeiten zu haben. Oder abends, man sitzt im Familienkreis, man muss wissen, wie das, man das schön hat. Warum? Weil das Erinnerungen und man weiß inzwischen, Lebenskenner sagen es uns, wir leben von diesen Erinnerungen. Und wer wenig Erinnerungen aus der Kindheit hat, sein Leben ist arm geworden. Wir müssen uns üben im Gedächtnis. Aber viele Leute, und das ist schon seit vielen Jahren hier im Westen, sie kommen in diese Welt rein, wenn sie von drüben kommen. Aber seit vielen Jahren, etwa, nun, das begann vielleicht so in den 40er, 50er Jahren nach dem Krieg, bald, kam so eine Krise in den 60er Jahren. Seit manchen Jahren ist das kennt man heute nicht mehr, vielleicht. Es herrschte eine gewisse Philosophie, eine Weltanschauung, die nannte sich Existenzialismus. Die war nach dem Krieg sehr stark. Man war ernüchtert durch die zwei Weltkriege und man hatte resigniert, man hatte das Vertrauen in den Menschen verloren und so weiter. Heute denkt man wieder ganz anders. Aber damals war man recht erschüttert. Und da kam die Philosophie auf des Existenzialismus. Das heißt, man befasste sich nur noch mit dem Augenblick. Und das hat eine Menge gehört im Volk. Das trug dazu bei, sich nicht mehr mit der Geschichte befasste. Man hat die Deutschen haben ihre Schuld am Dritten Reich und am Zweiten Weltkrieg nicht verarbeitet, mochten nicht denken, einfach vergessen, nur das Hier und Jetzt, förderten besonders zwei französische Philosophen namens Sartre und Camus. Das ging zum Beispiel so: Der Professor sagt seinen Studenten, Existenzialismus heißt, man lebt fürs Jetzt, hier und jetzt. Und natürlich für mich ja. Ich bin Nummer eins. Und was ich jetzt erlebe, ja, das ist wichtig. Egal ist wie, aber ich muss kommentieren. Ich muss mir selbst ja, und muss das erleben. Zum Beispiel, ich fahre in einem Auto und es steht eine alte Frau an der Seite auf dem Bürgersteig und ich merke, sie will über die Straße gehen. Jetzt kann ich warten, bis sie anfängt zu gehen und dann kann ich drauf los und sie umfahren. Und dann habe ich mich selbst dokumentiert. Ich habe etwas getan, ich bin da. Ja. Oder ich kann warten, ich kann anhalten, ich steige aus und ich helfe über die Straße. Dann habe ich wieder etwas getan. Kein Unterschied. Ein Sozialismus der Werte. Nur noch Erlebnis. Jetzt können Sie vielleicht verstehen, wo wir jetzt hingekommen sind heute, wenn Sie die Welt etwas kennen. Ja? Man lebt für das Hier und Jetzt und für mich. Das hat sich inzwischen ausgedehnt. Man sucht heute das Paradies. Man hat wieder Hoffnung gefasst, weil es doch einige Jahrzehnte ist seit dem Krieg. Und inzwischen ist der Osten zusammengebrochen. Ja, die Welt wird schöner, ja. Ja. Wetterwendisch sind die Leute, denken nur noch den Augenblick. Die Kinder lernen nicht mehr in der Schule geschichtlich zu denken. Ja. Und lernen nicht mehr Hoffnung zu fassen in die Zukunft. Die Leute sind hoffnungslos. Die Bunker, die um uns her sind, nur noch für den billigen Moment. Ja. Viele Typen, die umherlaufen, haben nicht mehr einen paradiesischen Moment, wie die Reichen und andere, die noch etwas sparen und so weiter. Einfach nur ein bisschen Lust, ja. Ein bisschen High, ein bisschen dieses, ein bisschen Kitzeln. Und dann leben sie so von Tag zu Tag. Das ist die Frucht. Und Jesus sagt, solche Leute sind nicht fähig, aufzunehmen. Mein Wort hat zeitliche Dimension. Es reicht in die Vergangenheit, in die Ewigkeit hinein und es reicht in die ganze Zukunft hinein. Und wenn dieses Wort Fuß fassen soll, dann muss man bereit sein, sich damit abzugeben. Zeit braucht es. Es braucht Zeit. Man muss sich dem widmen. Deshalb sind die Gottesdienste nicht geeignet, die Verkündigung des Wortes Gottes zu fördern, die zu viel Lärm machen und zu viel Spektakel und zu viel reizen, sondern es muss ein Gottesdienst sein, in dem so gesprochen wird, gehandhabt wird, gehandelt wird, musiziert, gesungen wird, sodass das Gemüt ruhig wird und sich ausdehnen, bereit, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und sich dem zu widmen. Und dann haben wir tieferen Erdboden im Innern, ja? Dann kann es aufgenommen werden. Es braucht Zeit. Eine Weide wächst in kurzer Zeit, aber eine Eiche nicht. Und Gott will nicht weiden. Wetterwendische Leute, er will Eichen haben. Und da braucht es Zeit. Und auch die stille Zeit braucht Zeit. Seine stille Zeit hat man nicht so wie manchmal Frühstück ist, ja. So nicht vorbei, hebt die Tasse Kaffee auf, jetzt muss eilig. Und zwischen aufheben und Tür hat man schon eine Hälfte getrunken, den Rest lässt man stehen, ich muss zum Auto und wegfahren. Wir besuchten ein Ehepaar in den USA, einmal bei uns nach drüben, gute Freunde. Und er erzählte, er hatte eine längere Fahrt nach Boston und erzählte, er hatte schon viel gesehen unterwegs. Der Morgenverkehr war manchmal langsam und dann konnte man alle auf der Straße. Er hatte schon allerlei gesehen. Man liest ja die Zeitung und macht, wer weiß was. Aber eines hat er noch nie gesehen gehabt und das hat er wohl an dem Tag gesehen. Da hat jemand tatsächlich seine Frühstücksspeise, die Amerikaner essen ja diese Cornflakes und so weiter, ja, tut das mit etwas Milch über und in eine Schüssel hat man das, ja. Und er hatte das mit sich, war offenbar nicht fertig geworden mit dem Frühstück. Und während des Fahrens kann er zwischendurch löffeln. So kann man nicht stille Zeit machen. So schnell im Vorübergehen. Es braucht Zeit, sich einzustellen und bis man merkt, was Gott eigentlich vorhat. Wetterwendisch. Wenn nun Trübsal oder Verwirrung um des Wortes willen, denn Gott spricht ein Wort, sein Wort in eine feindliche Welt hinein, so nimmt er mit Anstoß. Da sagt er, nein, ich hätte lieber das Schöne jetzt und hier und ich kann nicht warten. Wenn es jetzt zu viele Schwierigkeiten gibt, ich lasse es jetzt. Und jetzt gleiche dem Ewigen vor. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber Sorge um das zeitliche Trug des Reichtums ersticken das Wort. Die Sorge um das Zeitliche und der Betrug des Reichtums. Was geschieht hier? Zwei Gruppen von Menschen werden in eine Kategorie gestellt. Armen, die sich Sorge machen, wie komme ich zu Brot und Kleidung? Matthäus 6, die letzten Verse da, nicht wahr? Vertraut auf mich. Vertraut auf den Herrn, er wird euch geben, was ihr braucht. Trachtet am ehesten nach dem Reich Gottes. Es gibt arme Leute, die sind genauso aus auf das Irdische wie die Reichen. Die Reichen, die betrügen sich und die Armen machen sich Sorgen. Aber beide haben dasselbe Ziel, das zeitliche Wohl. Matthäus 5, erste Seligpreisung. Selig sind, die geistlich arm sind. Nicht geistig, das ist klar. Aber was heißt es, geistlich arm zu sein? Nun, was heißt es erstens, arm zu sein? Arm zu sein heißt, ich habe nicht genug zu essen, ich habe nicht genug also an Speise und Trank. Ich habe nicht genug, mich zu kleiden. Ich habe nicht genug ein Obdach. Paulus sagt, wenn wir zu essen haben und Bedeckung haben, so wörtlich, in diesen Zonen sprechen wir von drei Bedürfnissen des Menschen zu seinem leiblichen Wohl. Kleidung, Obdach und Nahrung. Aber Kleidung und Obdach sind für Paulus eine Kategorie. Sie sind ja beide Bedeckung, vor Schutz vor den Elementen. Wenn wir also die zwei haben, Schutz vor Wegnahme des Lebens und Lebensmittel zur Erhaltung des Lebens, wenn wir die zwei haben, das, was Leben fördert und das, was Leben beschützt, dann sind wir wohl dran, dann dürfen wir zufrieden sein. Wer weniger als das hat, der ist arm und ist auf dem Weg zum Tode, weil er nicht genug hat, sich am Leben zu halten. Wer mehr hat als genug, der ist reich. Die meisten von uns sind reich, nicht wahr? Wir haben mehr als einen Anzug. Einige haben sogar mehr als ein Zimmer, eine Wohnung und so weiter. Mehr als ein Auto, mehr als ein Dach. Also, ja. Wir haben also reichlich. Jetzt kann das alles betrügen. Und wenn unsere Gedanken da sind, dann verlassen wir uns darauf. Und Jesus sagt, im geistlichen Gebet ist der selig zu sprechen oder glücklich zu preisen, besser, der geistlich am Sterben ist. Was will Jesus sagen? Er will nicht sagen, dass es gut ist, in die Hölle zu gehen, verloren zu gehen. Er will sagen, es ist gut, wenn ein Mensch das einsieht. Selig ist der, der merkt, dass er geistlich arm ist. Damit er dann merkt, dass er nicht genug hat, zu dem kommt, der ihn glücklich preist. Da sitzt er auf dem Berg mit einer Schar von Jüngern um ihn. Und wenn dieser Zuhörer Anfang der Bergpredigt, wenn er merkt, ich habe nicht genug, ich habe keinen Gott, ich habe keinen Verlass, ich habe nicht das, was es braucht, ewig glücklich zu sein, ich habe keinen gnädigen Gott. Wenn er zu dem kommt, dann wird er Leben haben. Glücklich ist der, der arm geworden sind. Aber viele Leute, auch wenn sie äußerlich arm sind, sind innerlich immer noch reich. Sie verlassen sich immer noch auf das Irdische. Ihre Augen, ihre Gedanken sind nur auf das Irdische gerichtet. Geistlich gesinnt heißt, sein heißt, auf das Ewige die Gedanken gerichtet zu halten. Jesus sagt, wer unter die Dornen der das Wort hört, aber die Sorge um das Zeitliche, dort sind die Gedanken und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Kein Platz für das Wort, kein Raum, kein Platz. Und es bleibt ohne Frucht, ohne Ergebnis. Auf den guten Boden gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, das heißt, er nimmt es auf, ja, der bringt dann auch Frucht. Einer hundertfältig, das heißt, einer mehr als der andere, aber alle viel Frucht. Es ist verschieden, das gibt Jesus zu, aber auf jeden Fall ist es fruchtbarer Boden. Nun kann hier die Frage entstehen, bei diesem Gleichnis, wir sind jetzt fertig mit Jesu Deutung und ich denke, wir haben... Nun erhebt sich hier die Frage, wir wissen, wenn das Evangelium verkündet wird, geht es zunächst um die Bekehrung. Und jetzt frage ich mich bei diesen vielfältigen Boden, wer von diesen kam zur Bekehrung? Und mir fällt auf, dass diese Frage gar nicht so richtig beantwortet wird. Und da habe ich, und überhaupt in den Evangelien, habe ich Schwierigkeiten mit der Bekehrung. Nicht, dass es sie nicht geben würde. Nur, ich habe den Eindruck, dass es Jesus um mehr geht als das. Ich habe den Eindruck, dass er Menschen vorbereitet für die Bekehrung, einmal, und zweitens, wenn sie sich zu ihm wenden, ist es sein großes Anliegen, dass sie nicht nur bekehrt sind, sondern wachsen. Und dann, wenn beides da ist, Leute werden hören so das Wort Gottes, dass sie auch wirklich zur Bekehrung kommen können und sogar erste Schritte tun können, weil sie so viel Wort Gottes aufgenommen haben und sie sind bereit, mehr. Wenn das der Fall ist, dann ist es nicht so erheblich oder so eine große Frage, wann geschah denn die Bekehrung? Das ist dann nicht die große Frage. Allzu oft ist es aber in christlichen Kreisen nur die Frage, habe ich mich bekehrt? Bin ich Christ geworden? Bin ich Christ oder bin ich nicht Christ? Ja. Und dabei bleibt es. Ja. Genug. Das ist sehr, sehr viel. Ich bin ein Christ und ich gehe nicht. Es ist sehr viel. Aber wenn das, es ist, worum meine Gedanken kreisen, wenn das, dann frage ich mich, ob man nicht bekehrt ist. Wenn kein Wachstum da ist, ja, dann frage ich mich, wie kam es denn zur Bekehrung? War da eine gründliche Arbeit getan? War das wirklich eine Abkehr? War das eine gründliche Entscheidung? Oder hat man nur irgendwo ein Gebet gesprochen? Nichts gegen ein kurzes Gebet, so bin ich bekehrt. Ein kurzes Gebet, ein Satz. Aber das war ein echter Existenz, das war ein echter Satz. Ich habe jetzt Existenz in meiner anderen Sinne gebraucht. Das war, ich meinte es, es war Leben und Tod für mich. Die Trennung, das stimmt. Aber es gehört mehr als nur dieser Punkt. Es gehört Vorbereitung und dann muss. Das heißt, wir müssen hier wieder geschichtlich denken, ja? Und Jesus lenkt unsere Augen oder lässt uns etwas mehr sehen als nur einen Punkt Bekehrung. Ja. Er kann von der Bekehrung sprechen, ja, Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte. Ja. Er kann genau von dem Zeitpunkt sprechen, aber in diesen Gleichnissen tut er eine gründlichere Arbeit. Und seine Apostel, diese Jünger sollen Apostel sein und später die Botschaft verkünden, und sie sollen eine gründliche Arbeit tun. Und wenn wir als solche, die das Wort Gottes in Sonntagsschulen, Verkündigung weitergeben, dann wollen wir reichlich säen, reichlich Wort Gottes geben, uns Zeit nehmen, das Wort deutlich zu machen, damit die Kinder und die Erwachsenen es verstehen, hineingeführt werden in Wort Gottes, sodass sie wirklich eine echte Entscheidung treffen können und auch sofort schon imstande sind, erste Schritte zu tun, zu wachsen. Bedenken wir, dass viele Leute in der ersten Zeit der Evangelisation, in der biblischen Zeit, bereits wussten vor der Bekehrung, wenn man sich bekehrt, wird man getauft. Wer weiß das heute noch? Von den Hiesigen, ja. Viele Leute werden heute einfach so zur Tür gebracht, dann müssen sie da stehen bleiben. Es ist, dass wir hin zu Jesus führen und dann auch voran mit Jesus führen, dass wir sie begleiten. Ein anderes Gleichnis, Vers 4, wir gehen weiter. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Königreich der Himmel ist gleich einem Menschen. Wir achten auf den ersten Satz in einem Gleichnis. Er ist wichtig. Er kann uns helfen für die Auslegung. Und hier haben wir es mit einem Menschen zu tun. Der guten Samen auf seinen Acker säte, wieder ist es ein Sämann. Wir haben also Mensch. Die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Bevor wir allzu weit gehen, eine Bemerkung über den Schlaf, während Menschen schliefen. Nun muss man immer wieder schlafen, dies ist ein Gleichnis. Jesus setzt voraus, Leute arbeiten am Tag und schlafen des Nachts und so weiter. Und dennoch, mir scheint, wir können hier etwas anwenden, auch wenn Jesus vielleicht nicht gerade dieses im Auge hatten, aber es ist ein gutes Beispiel. Wann oder anders, es wird oft sehr viel gesät im Bereich der Gemeinde und des Reiches Gottes, während wir schlafen. Es ist also wichtig, dass wir die Augen aufhalten und immer wachsam sind. Und wachsam sind gleichsam an allen Türen der Gemeinde Jesu, ich meine jetzt im übertragenen Sinne. Wo kommen die Einflüsse her? Viele Gemeinden achten nicht mehr auf diese Einflüsse. Ich habe das kürzlich in einer Gemeinde gesagt. Ihr habt mehr Weltliches in eurer Gemeinde als gut ist. Man will es mir vielleicht nicht wahrhaben, aber es ist da. Man merkt oft nicht die weltlichen Einflüsse, die schon eingesickert sind. Das gilt aber nicht nur für das Reich Gottes, das gilt auch für die weitere Gesellschaft. Die Vereinigten Staaten wurden gegründet zum großen Teil von sehr, sehr frommen Menschen. Und die Gründung der Vereinigten Staaten ist etwas Einmaliges in der ganzen Geschichte, in der Weltgeschichte. Die Geschichte von Kanada ist da anders. Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist eine Geschichte, wo Gott einmal die Gelegenheit hatte, fromme Menschen ganz neu anfangen zu lassen. Und da waren Menschen, die kannten Gottes Wort, da wurde Wort Gottes gepredigt. Und dann haben sie überlegt, wie wollen wir uns selbst regieren? Und dann haben sie absichtlich sich nach dem Evangelium ausgerichtet. Das ist ganz anders heute. Vorgestern hatten wir die Gelegenheit, die USA zu besuchen. Und in Texas lernten wir eine Arbeit kennen und bekamen Dinge zu hören und auch zu sehen auf Video von einem gläubigen Mann, die für mich erstaunlich waren. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand in die Regierung hineinkommen wollte, dann musste er in einigen der Staaten glauben, dass die Bibel Gottes Wort vom Heiligen Geist eingegeben war. Kann man sich heute nicht vorstellen, ne? Er musste an Jesus Christus glauben als den persönlichen Retter, Gottes Sohn. Er musste also wirklich ein bibelgläubiger Mensch sein. Aber dieser Mann, der diese Arbeit leitet, sagte, das hat er, glaube ich, übernommen von einem dieser ursprünglichen Väter der Vereinigten Staaten, während Menschen schlafen, sät der Feind Unkraut. Und so ist Unkraut gesät worden in jener Zeit, als Menschen nicht vorsichtig genug waren. Und die Gesellschaft ist umgebaut worden. Ja. Nun, wir arbeiten vornehmlich in der Gemeinde Jesu und wir wollen dieses beherzigen. Wollen wir wachsam bleiben und den Anfängen wehren, den Anfängen des Schädlichen. Viele nehmen das nicht ernst genug. Ich freue mich über jeden, der es ernst nimmt. Wo sind wir? Vers 25, ja? Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und oder Affe oder Lolch, das ist eine Pflanze, die sieht, die genauso aussieht wie Weizen, während sie heranwächst. Erst wenn die Ähre kommt und es reif wird, dann ist sie ganz anders als der Weizen und kann unterschieden werden. Jetzt können wir die Geschichte auch verstehen, dass der Mann sagt, nein, jetzt noch nicht. Zudem kommt hinzu nicht nur die Verwechselbarkeit, sondern die Wurzeln dieser Pflanze verzahnen sich dermaßen mit den Wurzeln des Weizen, der Weizenpflanze, sodass es fast unmöglich ist, sie zu jäten. Ja? Will man sie ausreißen, kommt das Weizen mit raus. Also, als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sagten, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan, besser ein Feind wohl. Das hat ein Feind getan, jemand, der ihm nicht wohl wollte. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du also, oder nun, dass sie hingehen und es zusammenlesen? Der hat gute Knechte gehabt, ja, arbeitsbereite. Aber er sagte, nein, damit ihr nicht, wenn ihr das Unkraut zusammenlest, zugleich mit ihm den Weizen kauft, beides miteinander wachsen, bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, legt zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Nun, auch dieses Gleichnis legt Jesus aus. Wir warten auf seine Deutung, greifen nicht vor. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sagte, das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Womit wird das Königreich jetzt verglichen? Mit einem kleinen Samen. Mit einem kleinen Samen. Es ist ein Mensch nahm. Aber das Auge fällt jetzt nicht vornehmlich auf den Menschen, sondern auf das Senfkorn. Und auf seinen Acker säte, dieses ist unter allen Samen das Kleinste. Jetzt muss ich an dieser Stelle wieder etwas bemerken. Ich hoffe, dass man mich versteht. Es ist hier wichtig, nicht nur die geistlichen Gedanken der Heiligen Schrift, den Inhalt der Heiligen Schrift kennenzulernen, sondern auch die Redeweise Gottes. Gott hat es gefallen, gewisse Menschen zu gebrauchen, aus gewissen Sprachen, aus gewissen Ländern, aus gewissen Kulturen. Keine Deutschen dabei. Die meisten von uns durften mehr als eine Kultur kennengelernt haben, sodass wir schon imstande sind, dieses zu verstehen, was hier gemeint ist. Wir kennen die Schwierigkeit, von einer Sprache zur anderen etwas verständlich zu machen. Wir wissen, dass die Sprachen nicht immer genau parallel laufen. Manche Wörter decken sich nicht ganz, das heißt, sie sind nicht vollkommen konkordant, nicht absolut deckengleich. Manche Wörter ja, da gibt es ein Wort, und in der anderen Sprache habe ich genau ein Wort, das passt genau dazu. Aber manche Wörter, das trifft vielleicht besonders für Tätigkeitswörter zu, das spricht von einer Art Tätigkeit, da kann ich, wenn gerade ein Teil dieser Tätigkeit gemeint ist, kann ich ein Wort aus der anderen Sprache nehmen und dieses damit zum Ausdruck bringen. Sobald ich aber etwas weitergehe innerhalb dieser ersten Sprache, komme ich in eine andere Tätigkeit. Dasselbe Wort wird auch gebraucht, Empfängersprache, ein anderes Wort. Sodass es etwa so geht. Ja? Und so ist es auch mit der Bibel. Sie muss übersetzt werden und wir sind dankbar, dass wir das tun lassen, aber jede Übersetzung hinkt etwas. Gut ist es, wenn wir so wörtlich und so getreu wie möglich versuchen zu übersetzen, aber auch dann haben wir Schwierigkeiten. Und manchmal gerade dann, wenn wir übersetzen, weil dann anderes Denken manchmal auf uns kommt und dann geschieht Folgendes. Ich lese in der deutschen Übersetzung etwas, das in meinem Ohr anders klingt, als wie es gemeint war. Das heißt, wenn ich diese Worte oder diese Sätze im Leben antreffe, sagen sie dort etwas anderes aus, als sie hier wollen. Ja? Und ich muss mich daran gewöhnen, dieses Gottes Wort und es will im Zusammenhang gelesen werden und ich darf nicht von meiner Zeit und Kultur her etwas hineintragen in die Bibel hinein, was dort nie gemeint war. Ich muss hinhören auf Gottes Wort und versuchen zu verstehen, was wollte Gott da eigentlich sagen. Wir hatten in Lager, ich komme gerade von Lager, hatte bis gestern dort Dienst. Und da waren auch einige Fragen. Und eine Frage bezog sich auf Markus 16, ein sehr schwieriger Text, der zweite Teil, letzte Teil. Ab etwa Vers 17, 15 und 16 sind noch sehr klar, aber dann ab Vers 17 wird es schwieriger. Denen, die glauben, werden folgende Zeichen folgen, heißt es. Und da lesen wir oft nicht genau, das heißt, wir denken nicht genau, während wir lesen. Und die meisten Leute denken an einen Befehl, während dort kein Befehl steht, da ist eine Aussage. Wer Grammatik kennt, die Ausdrücke der Grammatik, da ist ein Indikativsatz, nicht ein Imperativ. Das heißt, eine geschichtliche Aussage wird gemacht, nicht ein Befehl, der befolgt werden soll. So steht es geschrieben, diese Zeichen werden, nicht sollen, werden denen folgen, die an mich glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Wenn Sie diese zwei Sätze hören, sollte jemand mir das erzählen. Die Leute, die an Jesus glauben, die werden Dämonen austreiben. Was höre ich? In meinem Ohr hört sich das so aus. Sobald jemand an Jesus glaubt, ist er einer, der Dämonen austreibt. Ja? Jeder, der an Jesus glaubt, treibt Dämonen aus. Wollte Jesus das sagen? Ganz offensichtlich nicht. Haben Sie schon Dämonen ausgetrieben? Sind Sie Christ? Dass Sie es tun sollen, das hat er nicht gesagt. Sie würden es tun. Da ist der Haken. Wenn es wenigstens hieß, Sie sollten es tun, dann könnten wir uns als ungehorsam betrachten und könnten uns bemühen, das noch zu tun, einen nachzuholen. Irgendwo, ja. Dann müssten wir vielleicht Dämonen suchen, aber auf jeden Fall. Entschuldigen Sie. Aber es ist ein schwieriger Text, sehr schwierig. Und wohl denen, die damit ringen, und wohl denen, die wirklich glauben, dass dies Gottes Wort ist, und nicht so schnell sagen, ja, das ist ein Widerspruch. Das ist Ehrfurchtslosigkeit. Ich muss mich dem stellen. Ich habe nicht die Bibel geschrieben. Ein anderer hat sie geschrieben. Und ich muss mich dem stellen. So steht es geschrieben. Ich kann nichts dafür. Jetzt muss ich lernen, dass etwas anders in meinem Ohr klingt, als es ursprünglich gemeint war. Offenbar meint Jesus etwas anderes. Und das will gelernt werden in der Heiligen Schrift, wenn wir die Bibel lesen. Immer wieder. Ich habe angefangen, Acht zu geben auf dieses Phänomen, auf diese Erscheinung. Fällt mir auf, wie oft das vorkommt in der Bibel. Da treffe ich plötzlich einen Satz und ich denke, die meisten von uns, wenn wir solche Sätze antreffen, wir merken schon, und es soll in einem anderen Sinne genommen werden. Und wir nehmen es auch so, ja? Ein kleines Beispiel. Haben Sie ein bisschen Zeit? 1. Korinther 9. Schlagen Sie mal auf. Vers 9. Im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden oder verkoppeln, wenn er drischt. Und jetzt will ich etwas genauer übersetzen. Und jetzt können Sie kontrollieren, ob Sie eine genaue Übersetzung haben oder nicht. Oder ob der Übersetzer schon etwas hinzufügte, weil er das Problem gesehen hat. Kümmert sich Gott um Ochsen? Jetzt vergessen Sie den Text und kommen Sie in Gedanken mit mir. Wir sind irgendwo auf der Wiese, wir schauen jetzt an. Und ich stelle Ihnen die Frage, kümmert sich Gott um Ochsen? Was muss Ihre Antwort sein? Ja. Was ist die Antwort hier? Nein. Im Ohr klingt es anders, als es gemeint ist. Und der Übersetzer weiß das und fügt ein kleines Wörtchen hinzu. Welches? Welches? Etwa, und dann noch, können Sie mal lesen? Ist Gott, welche Übersetzung haben Sie? Oh ja, aha. Schon ein bisschen genauer, ja. Ja. Hat jemand nur in seiner Übersetzung? Wie? Sorgt Gott für die Ochsen. Welche Übersetzung haben Sie? Wie? Luther 12. Mhm. Nur? Welche Übersetzung? Schlachter. Hat jemand Luther 84? Wie heißt es da? Hat man dann, ja, etwa. Sorgt sich. Ja, das ist schon aufgeweicht, ja. Ist nicht mehr so scharf, ja. Das ist aber ein Beispiel, ja. Der Übersetzer bemüht sich, das hinzukriegen, sodass es nicht gleich unmöglich im Ohr des Lesers hört. Ja. Es gibt viele solche Beispiele in der Heiligen Schrift. Und wir müssen daran gewöhnen. Das heißt, wir müssen lernen, etwas im Zusammenhang zu sehen. Ja. Wir sprechen ja auch so im Alltag. Ja. Da wartet man auf den Herbert Janssen, ob er auch kommen wird, ja, heute. Ja. Und dann sagt vielleicht der Herr Block, ja, es ist jetzt 14:30, er müsste jede Minute kommen. Ich weiß nicht, ob Sie das gesagt haben, aber wenn, er hat eigentlich gelogen. Nicht wahr? Man kommt nicht jede Minute, ja. Aber das ist eine Art und Weise, wie wir sprechen, ja. In irgendeiner Minute könnte er eintreffen, aber nicht in jeder einzelnen Minute. Das wäre zu viel verlangt von mir. Ja, wir kommen zurück zu Matthäus 13. Da heißt es, ein Senfkorn ist das kleinste aller Samen. An diesem Satz ist einmal ein Theologe gestolpert. Sein Vater war ein sehr gesegneter Evangelist in Nordamerika in meiner Jugendzeit, sprach über Radio und viele, viele Menschen kamen zum Glauben durch ihn. Und er war sehr bemüht, besorgt um eine gute Ausbildung und hat wohl auch dazu beigetragen, dass eine neue Schule gegründet wurde. Und sein Sohn sollte wohl dort Lehrer sein. Er studierte hier in Europa und litt Schaden in seinem Glaubensleben und stolperte über diesen Vers. Aber das Senfkorn ist nicht das kleinste aller Samen. Es gibt noch kleinere Samen. Stolpert. Nun, jetzt müssen wir uns fragen, wenn es tatsächlich nicht, die Realität ist doch so. Ein Senfkorn ist nicht das kleinste Samen. Der kleinste Same, den es überhaupt gibt auf der Welt. Es gibt noch kleinere Samen als das. Jetzt müssen wir uns fragen, was ist mit diesem Ausdruck gesagt, der für uns absolut klingt? Er klingt hart, aber was ist gemeint? Nun, noch ein anderes Beispiel. Ich hoffe, Ihre Kinder lernen noch alles aufzuessen, was auf dem Teller ist. Und wenn es jetzt zum Nachtisch kommt und die Kinder warten schon auf das, was noch kommt. Und der eine ist noch nicht ganz fertig und ruft aber schon, will schon das Dessert haben. Dann fragt die Mutter, hast du alles aufgegessen? Sind Sie Mutter? Nicht. Ja, nein. Sie sind Mutter? Auch nicht. Nein. Machen Sie das als Vater? Ja. Was meinen Sie? Das meinen Sie nicht wörtlich, nein? Es gibt einen Rahmen für das, was wir sagen, ja? Wenn es heißt, alle gehen verloren oder alle stehen in Christus auf und so weiter, alle werden erlöst, alles wird versöhnt, diese Wörter haben einen Rahmen und innerhalb dieses Rahmens trifft das zu. Und wenn ich sage, wenn ein Elternteil sagt zum Kind, hast du alles aufgegessen, dann ist alles in dem Teller und auch nicht absolut alles. Auch wenn es die Zunge gebraucht, weg. Das müssen wir keine Teller waschen. Ja? Früher hat es man ja so gemacht. Löffel abgeleckt, nochmal an die Hosenseite und dann aufgehängt. Ja, das war genug. Es hat einen Rahmen. Und was ist hier der Rahmen? Offensichtlich die Situation. In diesem Kreis der Zuhörer kennt man keinen anderen Samen, der kleiner wäre als dieses. Er spricht ja zu gewissen Leuten. Und in diesem Kreis kennt man keine kleineren Samen. Und man soll jetzt wissen, so ein kleiner Samen, eine kleine Saat kann große Frucht bringen und von großem Nutzen sein. Und vielleicht ist es etwas schwer zu wissen genau, was Jesus meint. Aber die Saat, Jesus vergleicht ja das Königreich der Himmel mit diesem kleinen Senfkorn. Und es dürfte das Wort Gottes sein, das hier gesät wird und dann Frucht bringt, sodass es wächst. So wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum. Nun, es ist ein kleiner Baum, aber doch ein Gebüsch, das wie ein Baum aussieht, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Nun tendiert man. Nun neigt man dazu, meines Erachtens verkehrt, einen verkehrten Weg einzuschlagen. Die Gefahr besteht in der Auslegung der Heiligen Schrift, wenn einmal ein Bild gebraucht wurde, und das lässt sich nicht machen in der Heiligen Schrift. Die Bibel kann ein Bild für mehrere Dinge gebrauchen, zum Beispiel Wasser. Ist nicht nur ein Bild von Wort Gottes, sondern auch von Heil, vom Heiligen Geist. Ja. Es kann etwas als Bild mehrere Male gebraucht, ist anpassungsfähig. Wenn hier von Vögeln die Rede ist, müssen das nicht dieselben Vögel sein, die wir im ersten Gleichnis hatten. Zum Beispiel, das wären jetzt Dämonen oder böse Menschen und so weiter. Was soll das schon heißen? Dämonen haben... finden Bauernnester in die Frucht des Reiches Gottes. Nun, man könnte sagen, die wollen sich einnisten, aber das tun sie sowieso. Sie versuchen sich einzunisten, egal wie groß die Frucht ist, ob klein oder groß. Hier scheint es doch eher der Fall zu sein. Jesus scheint doch eher sagen zu wollen, das Reich Gottes, das Königreich der Himmel, hat eine ungeheure Einflussmöglichkeit. Es braucht nicht viel Salz, um großen Einfluss auszuüben. Und die Geschichte zeigt auch, dass in einer gewissen Gesellschaft es nur 10% an guten Leuten braucht, um eine ganze Gesellschaft zu bewahren. Ja. So kann Gott sehr wenig an Gutem gebrauchen, um sehr viel Gutes zu bewirken. Ja? Und wenn wir wenige sind, die Gemeinde Jesu ist immer klein, immer gleichsam wie ein Senfkorn, aber sie ist in diese Welt hineingestellt. Und Gott kann das Kleine und das Geringe und das Unwahrscheinliche gebrauchen. Und Sie selbst denken vielleicht, ich bin nicht viel begabt, aber stellen sich Jesus zur Verfügung. Und er kann sehr viel mit ihnen tun. Nicht, dass sie etwas machen oder sie wollen gerade viel tun. Nein, aber sie wollen für Jesus gebraucht werden. Er kann einen jeden von uns gebrauchen. Ich vergleiche mich manchmal mit Amos. Er sagte, ich komme von den Kühen, ja, Kuhhirte gewesen. Ich bin kein Prophet eigentlich, Aber Gott hat ihn gerufen, hat mich auch gerufen von hinter den Kühlen. Ja. Ich bin ein einfacher Bauernsohn. Aber wenn Gott ruft, dann kann er uns in die Ferne führen oder dorthin, wo er uns halt gebrauchen will. Ich denke, das ist, was Jesus hier sagen will, dass er Großes zu tun vermag. Und auch dieses, denke ich, dass Gottes Sache, Gottes Wort, Gottes Gemeinde größeren Einfluss hat, als gerade das echte Reich Gottes selbst ausmacht. Das heißt, wenn wir als Christen wirklich für den Herrn leben, kann ein ganzer Arbeitsplatz, kann eine ganze Stadt für das Gute beeinflusst werden. Und wenn das Generation für Generation so weitergeht, so kann ein ganzes Land christlich werden, eine christliche Regierung bekommen, auch wenn die Christen selbst nur wenig an der Zahl sind. Es wirkt in die Mentalität hinein. Wenn wir christliche Lehre haben, die beeinflussen die Schüler und so weiter, das geht hinaus in die Welt. Ich denke, Jesus kann das auch gemeint haben. Das heißt, auch wenn nicht jeder sich bekehrt, aber Leute werden beeinflusst und es ist eine gewisse Gottesfurcht da. Ich glaube, es war in Lage, ja, ich glaube, es war bei der Jugend. Ich war gebeten worden, mein Zeugnis zu Anfang zu geben. Und dann hatte ich erzählt, dass ich dass wir an unserem Heimatort einige Erweckungen erlebt hatten. Ich hatte einige Erweckungen gesehen, erlebt. Und hinterher kam dann eine Frage, ob man heute noch, ungefähr so war die Frage wohl, heute auch mit Erweckung rechnen könnte. Und dann musste ich sagen, ich befürchte nicht. Denn um ein Wehe des Geistes, damit Gott durch eine Gegend wehen kann, braucht es gewisse Voraussetzungen. Er braucht doch eine gewisse, auch wenn es nicht viel ist, aber doch ein gewisses Maß an Gottesfurcht. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, auch die Zeit der Wesleys, John und Charles Wesley in England, man sagt, England sei auf einen Tiefpunkt gekommen. Und wenn es nicht für die Wesleys gewesen wäre, hätte England Ähnliches erleben können wie Frankreich mit seiner Revolution. Aber Gott hätte das verhütet. Also so sündhaft waren die Menschen und so schlecht waren die Zustände. Und dennoch, es gab Kirchen und es wurde das Wort Gottes verkündet in der anglikanischen Kirche. Und es war eine gewisse Gottesfurcht im Volk. Hat jemand die Bücher von, ich glaube, es ist G.F. Dempster mal gesehen, vom Runden Verlag, Perlen im Schlamm und so weiter? Nicht? Wenn Sie diese Bücher, D-E-M-P-S-T-E-R, Dempster, dieser Mann hat wunderbare Erlebnisse gehabt, um die Jahrhundertwende, wenn er einzelnen verlorenen Töchtern und Söhnen nachging, hat Erstaunliches erlebt, wie er Menschen zu Jesus geführt hat.